Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem zweiten Buch Mose, von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 12. Zweites Buch Mose, von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 12. Ich lese vorweg den Text vor. Ich habe hier die Übersetzung nach Menge. Zu jener Zeit nun, als Mose zum Mann geworden war, ging er einmal zu seinen Volksgenossen hinaus und sah ihren Fronarbeiten zu. Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen von seinen Volksgenossen, schlug. Da blickte er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch sonst zugegen war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am folgenden Tag ging er wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer sich miteinander zankten. Da sagte er zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Volksgenossen? Der gab zur Antwort: Wer hat dich zum Obmann und Richter über uns bestellt? Willst du mich etwa auch totschlagen, wie du den Ägypter totgeschlagen hast? Da erschrak Mose, denn er sagte sich: So ist also die Sache doch ruchbar geworden. Als nun auch der Pharao von dem Vorfall erfuhr und Mose töten lassen wollte, floh Mose vor dem Pharao und nahm seinen Wohnsitz im Land Midian. Er hatte sich nämlich nach seiner Ankunft dort am Brunnen niedergesetzt. Nun hatte der Priester der Midianiter 7 Töchter, die kamen und wollten Wasser schöpfen und die Tränkrinnen füllen, um das Kleinvieh ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen dazu und wollten sie wegdrängen. Da erhob sich Mose, leistete ihnen Beistand und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel heimkamen, fragte er sie: Warum kommt ihr heute so früh heim? Sie antworteten: Ein ägyptischer Mann hat uns gegen die Hirten in Schutz genommen. Ja, er hat sogar das Schöpfen für uns besorgt und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr denn den Mann dort draußen gelassen? Ladet ihn doch zum Essen ein. Mose entschloss sich dann, bei dem Mann zu bleiben, und dieser gab ihm seine Tochter Zipporah zur Frau. Als sie ihm einen Sohn gebar, gab er ihm den Namen Gersom. Denn, sagte er, ein Gast bin ich in einem fremden Land geworden. Es begab sich dann während jener langen Zeit, dass der König von Ägypten starb. Die Israeliten aber seufzten unter dem Frondienst und schrien auf, und ihr Hilferuf wegen des Frondienstes stieg zu Gott empor. Als Gott nun ihr Wehklagen hörte, gedachte er seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah die Israeliten an und Gott nahm Kenntnis davon. Mose aber weidete das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters der Midianiter. Als er nun einst die Herde über die Steppe hinausgetrieben hatte, kam er an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme, die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Und als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. Da dachte Mose: Ich will doch hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus die Worte zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sagte er: Tritt nicht näher heran. Zieh dir die Schuhe aus von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hierauf sagte der Herr: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Fronvögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Land in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnsitze der Kanaaneer, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil also jetzt das Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken, so gehe jetzt hin. Denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinausführst. Da sagte Mose zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten hinausführen sollte? Er antwortete: Ich selbst werde mit dir sein. Und dies soll dir das Wahrzeichen dafür sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten weggeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Bis dahin der Predigttext. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Gott schafft sich ein heiliges Volk in einem heiligen Land. Ja, die Überschrift ist jetzt nicht mehr drauf. Der erste Punkt: Gott stellt einen Retter bereit, der auf den Widerstand der Menschen stößt. 2. Mose Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Hier wird uns geschildert, wie Mose sich für sein Volk einsetzt und doch verraten wird und fliehen muss. Ja, vielleicht vorweg etwas zur zeitlichen Einordnung hier in der Erzählung. Im vorhergehenden Bericht wurde erzählt, dass Mose, der ja ein Israelit war, als kleiner Junge von der Tochter des ägyptischen Königs als Sohn angenommen wurde. Und daraus ergab sich eine gewisse Spannung. Auf der einen Seite wurde Mose davor bewahrt, von den Ägyptern umgebracht zu werden. Auf der anderen Seite wuchs er jetzt am Hof des Pharaos auf und wurde zu einem ägyptischen Mann erzogen. Welchem Volk würde Mose sich als Erwachsener zuzählen? Den Ägyptern oder den Israeliten? Hier, wo die Erzählung jetzt einsetzt, in Kapitel 2, Vers 11, da ist Mose mittlerweile ungefähr 40 Jahre alt. Und gleich in diesen ersten Versen des Predigttextes wird deutlich, zu welchem Volk Mose sich zählt. Obwohl er als Ägypter erzogen worden ist, zählt er sich zu den Israeliten. Und wahrscheinlich hat er in seiner Kindheit, die ersten 3-4 Jahre, ist er ja von seiner eigenen Mutter erzogen worden, und hat in der Zeit so viel mitbekommen, dass er ein Israelit ist und kein Ägypter. Und diese Überzeugung, die hat sich in Mose gehalten. Spätestens jetzt als Erwachsener sieht er die Israeliten als seine Brüder an, für die er sich einsetzen möchte. Und es spricht dann gegen die Israeliten, dass sie den Einsatz von Mose nicht zu schätzen wissen und ihn als ihren Anführer ablehnen. Ich Mose wird von seinen eigenen Landsleuten verraten, sodass auch der Pharao mitbekommt, wer da diesen Mord begangen hat. Und ja, Mord war es, ne? Das, was Mose da getan hat, ist auf der einen Seite kritisch zu bewerten, aber er zeigt auf diese, wenn auch falsche Weise an, dass er sich mit den Israeliten verbunden fühlt. Und er scheint schon an dieser Stelle den Wunsch zu haben, die Israeliten zu befreien. Das heißt, wenn die Israeliten ihn schon jetzt als ihren Anführer einsetzen wollen, wäre er bereit, das zu tun. Ja, aber Mose wird abgelehnt und das ist ja jetzt der Anfang von Gottes Volk, von Israel. Oder man kann auch sagen, das ist hier dass Gott mit diesem Volk einen verbindlichen Bund schließt, das steht noch bevor. Ne? Das wird ab 2. Mose Kapitel 19 berichtet. Die Grundlage für diese Bundesschließung ist die Errettung aus Ägypten und die bahnt sich jetzt hier erst einmal an. Aber der Retter Mose wird abgelehnt. Also schon gleich am Anfang der Geschichte dieses Volkes wird klar, Israel ist mit den Rettern, die Gott ihm schickt, nicht einverstanden. Sie hat was daran auszusetzen. Das ist jetzt hier der Mose. Und Mose ist... Was ist Mose vor allen Dingen? Ist er der Retter Israels? Vielleicht am Anfang. Mose ist vor allen Dingen dazu berufen, der Prophet Israels zu werden. Durch ihn wird sich Gott dem Volk offenbaren. Das wird seine Hauptaufgabe sein. Die Hauptaufgabe von Mose wird die sein, die 5 Bücher Mose für Israel und für die ganze Welt zu empfangen. Und von Mose führt dann eine Linie durch das ganze Alte Testament, wo Israel regelmäßig die von Gott geschickten Propheten ablehnt. Und daran wird schon deutlich, was ist das eigentlich für eine Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, wenn Gottes Volk von diesem Gott nichts wissen will? Also Gott schickt seinen Retter, aber sie wollen von ihm nichts wissen. Es gibt da einen schönen Kommentar in Apostelgeschichte 7. Stephanus in seiner Predigt kommt auf die Ablehnung von Mose zu sprechen. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sie durch ihn zu retten, aber sie verstanden es nicht. Das zeigte sich am darauffolgenden Tag. Mose kam gerade dazu, als 2 Israeliten sich stritten und einander schlugen. Er versuchte, den Streit zu schlichten und wollte die beiden dazu bewegen, Frieden zu schließen. »Männer«, sagte er, »ihr seid doch Brüder. Warum fügt ihr einander solches Unrecht zu?« Da stieß ihn der den Streit begonnen hatte, zur Seite und rief, »Wer hat dich eigentlich zu unserem Anführer und Richter eingesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast?« Und das wendet Stephanus dann auf seine Zeitgenossen an, Apostelgeschichte 7 von Vers 51, »Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren.« Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten, und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Und am Schluss spricht Stephanus hier von Jesus Christus, den endgültigen Retter, den Gott für Israel gesandt hat, und auch der wurde abgelehnt. Und allein diese Beobachtung, also durch die ganze Geschichte hindurch, von Mose bis Jesus, kann man beobachten, dass Israel Gott und seine Retter ablehnt. Das spricht Bände. Ne? Daran wird schon deutlich, es sind nicht alle leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, die gerettet werden, die zum Volk Gottes gehören. Sie gehören nicht alle dazu. Und so ist es dann, dass Gott selbst dafür Sorge trägt, dass immer ein Teil, ein heiliger Überrest in Israel übrig bleibt, der den Retter, den Gott schenkt, im Glauben empfängt. Und häufig können sie einen Großteil des Volkes mitreißen, dass die auch glauben, aber die Geschichte bezeugt dann immer wieder, das Volk als Ganzes tendiert immer dazu, sich gegen Gott aufzulehnen. Und das findet dann gewissermaßen seinen Höhepunkt in der Ablehnung von Jesus, als er in Jerusalem von seinen eigenen Landsleuten hingerichtet wird. Ja, Gott schafft sich ein heiliges Volk in einem heiligen Land. Trotz aller Widerstände bleibt Gott dabei, dass er Heilsgeschichte schreibt. Auch wir können ein Problem damit haben, ähnlich wie es bei den Israeliten der Fall ist, dass wir Probleme damit haben, diesen Jesus, den Gott für uns als Retter eingesetzt hat, so anzunehmen, wie er ist. Ich habe neulich gehört, da gab es von der Jugendabteilung der FEGs und EFGs ein Buch herausgegeben worden, Hoffen und Lieben. Und man denkt sich, also so ein bisschen evangelikale Kost kriegt man da noch, ne? Und wenn man sich das dann durchliest, man wundert sich. Sämtliche christlichen zentralen Glaubenssätze werden preisgegeben. Also zum Beispiel der Sühnetod ist kein Sühnetod. Und dann habe ich davon gehört, ich habe das in der Gemeinde gehört in Würzburg, in der landeskirchlichen Gemeinschaft, die ist noch relativ konservativ. Der Prediger erzählte mir dann davon, er müsste jetzt zu einer Fortbildung, die wäre für ihn verpflichtend, und da würde dann ein Theologieprofessor aus Nürnberg ein Seminar abhalten zu dem Thema Markus, also der Evangelist Markus, der Mann, der Jesus erfand. Ja, das ist also nicht irgendwo in der liberalen und Landeskirche irgendwo anzusiedeln, sondern das ist im ehemaligen Pietismus Deutschlands angelangt. Man kann mit diesem Jesus, wie er in den Evangelien präsentiert wird, immer weniger anfangen. Insbesondere die Bedeutung seines Todes möchte man so nicht mehr stehen lassen. Also dass Jesus die Strafe all derer auf sich genommen hat, die durch Glauben gerettet werden. Das möchte man nicht mehr im Mittelpunkt des Glaubens haben. Es ist das Herzstück des Evangeliums. Der zweite Punkt. Also Gott schafft sich ein heiliges Volk in einem heiligen Land. Dies ist mit einer großen Rettung verbunden. Und eine wesentliche Aufgabe erfüllt dabei der Retter, den Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu befreien. Mose wird abgelehnt und verraten. Und Gott steht Mose dann an dieser Stelle nicht durch Zeichen und Wunder bei, sondern er führt ihn in die Leiden hinein. Mose muss fliehen, um sein Leben zu retten. Und irgendwo in der Fremde beginnt für Mose eine lange Zeit der Prüfung. Und darum geht es im zweiten Punkt. Mose und wir finden auf dieser alten Erde kein Zuhause, sondern erst auf einer neuen Erde. Das sind dann die Verse 2. Mose, Kapitel 2, Verse 15 bis 22. Ich kann da nicht auf jede Einzelheiten eingehen. Es geht mir vor allen Dingen um den letzten Vers dort, Vers 22. Als Zipporah einen Sohn zur Welt brachte, nannte ihn Mose Gerschom und sagte dazu: Ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Mose bekennt hier seinen Zwiespalt. Also er hat in der Fremde Zuflucht gefunden bei dem Priester Midians, bei Jethro. Und der hat ihm sogar eine seiner Töchter zur Frau gegeben. Also er gehört dort zur Familie. Aber dann benennt er seinen ersten Sohn in einer Weise, die zum Ausdruck bringt: Eigentlich bin ich hier nicht zu Hause. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich hingehöre. Und er bringt hier etwas zum Ausdruck, was mit der Führung Gottes zusammenhängt. Gott hat ihn so geführt, dass Mose über 40 Jahre lang nicht weiß, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen soll. Und ein Stück weit begibt er sich dann in sein Schicksal. Er wird dann eben Viehhirte in Midian. Und Mose denkt sich, ja, dann ich dachte mal, ich wäre zum Retter Israels berufen, aber jetzt sieht es so aus, ich werde hier in Midian als Viehhirte leben bis zu meinem Tod. Klammer auf, und zufrieden bin ich damit nicht. Mose geht es auch wie anderen Gläubigen im Alten Testament. Sie fühlen sich als Fremde. Es gibt eine schöne Stelle, habe ich die auch mit aufgeschrieben? Nee, ne? Gut, 1. Mose 47, Verse 7 bis 9. Da führt Josef den Pharao zu seinem Vater Jakob. Und der Pharao ist neugierig, der sieht Jakob: Mensch, du bist ja noch älter als ich, noch älter als die alten Ägypter. Jakob segnete den Pharao. Der Pharao fragte ihn nach seinem Alter und Jakob erwiderte: 130 Jahre lebe ich als Fremder auf dieser Erde. Mein Leben ist kurz und leidvoll im Vergleich zu dem meiner Vorfahren, die aber auch als Fremde auf dieser Erde lebten. Ja, das bekennt Jakob, der ja die meiste Zeit seines Lebens im verheißenen Land Kanaan gelebt hat und auch viele Jahre, gute Jahre gehabt hat. Jakob und Mose bezeugen, dass diese Erde, wie sie jetzt ist, nicht unsere endgültige Heimat ist. Diese Welt ist erfüllt von Leid, von Sünde, von Bosheit, von Tod. Es ist aber diese alte Erde, auf der Gott seine Heilsgeschichte mit seinem Volk schreibt, und der die Heilsgeschichte unwiderstehlich vorantreibt, bis sie ihre Vollendung findet, auf einer neuen Erde. Und jetzt kommt das Statement aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Sie alle, Abraham, Isaak und Jakob, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es aus der Ferne. Aber sie sahen der Erfüllung voller Freuden gehen entgegen. Sie waren auf dieser Erde nur Fremde und Gäste und sprachen das auch offen aus. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er tatsächlich eine zukünftige Stadt für sie erbaut. Und diese zukünftige Stadt wird in der Offenbarung das himmlische Jerusalem genannt, das auf die Erde kommt. Und dahin unterwegs sind wir als Volk Gottes. Wir sind heute mit dabei, weil Gott seine Heilsgeschichte seit Abraham ungefähr seit 4000 Jahren weitergeschrieben hat. Also ihr seid mit dabei, weil es mittlerweile 4000 Jahre her ist, dass Gott Abraham berufen hat. Seit 4000 Jahren lässt Gott eine Generation nach der anderen auf die Vollendung warten, damit noch eine Generation dazukommt, von neuen Gläubigen. Und offensichtlich hat Gott vor, am Ende ein ziemlich großes Volk versammelt zu haben, durch alle Generationen hindurch. Weil wir wissen nicht, dauert es nochmal 1000 Jahre, bis Gott sein Werk vollendet? Am Schluss, Hebräer 11, Verse 39 und 40, da heißt es, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für uns etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere, und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Also so hat sich Gott die Vollendung gedacht. Wenn sie am Ende kommt, werden alle Heiligen, alle Gläubigen, die jemals gelebt haben, auf einen Schlag vollendet. Nicht schon vorher. Vorher sind alle in der Wartehaltung. Vorher sind alle ein Stück weit in der Fremde. Das bezeugt der Apostel Paulus sogar über den Zustand, den verstorbene Gläubige gleich nach dem Tod haben werden. Sie sind schon in gewisser Weise bei Christus, aber sie haben eine Sehnsucht danach, dass sie leiblich von den Toten auferweckt werden. Der dritte Punkt. Dass Gott unser Gott sein will und uns eine ewige Heimat gibt, ist reine Gnade. 2. Mose, Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Das Schreien der Israeliten wegen der Zwangsarbeit stieg auf zu Gott. Hier wird davon ausgegangen, dass die Israeliten, zumindest ein Teil von ihnen, sich im Glauben Gott zugewandt haben. Viele aber vom Volk Israel haben von Gott keine Hilfe erwartet. Das wird dann auch ziemlich früh deutlich, als Mose dann da ist. Bei kleinsten Anlässen fangen sie an zu nörgeln und sind unzufrieden. Also, Gott wendet sich den Israeliten hier nicht deshalb zu, weil sie alle so treu zu ihm gebetet haben und gefastet hätten. Hervorgehoben wird vielmehr, dass Gott Mitleid gegenüber den Nachkommen Abrahams hat. Er wendet sich ihnen aus reiner Gnade zu. Und seine Gnade entspricht den Zusagen, die er einst Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Habe ich da was? Ja, habe ich nicht aufgeschrieben. Die Zusagen kann man im ersten Buch Mose nachlesen. Kapitel 12, Vers 2 zum Beispiel. Ich werde dich zu einer großen Nation machen, sagt Gott zu Abraham. Also du wirst viele Nachkommen haben. Dann der zweite Kernpunkt der Zusage betrifft das Land. Deine Nachkommen werden als Fremde in einem, Kapitel 12, Vers 7, deine Nachkommen werde ich dieses Land geben, das Land Kanaan. Aber, das kündigt Gott dem Abraham auch schon an, 1. Mose 15, Verse 13 und 14, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Aus Ägypten wird er sie befreien nach diesen 400 Jahren und dann nach Kanaan führen. Das sind diese zwei Elemente, die die Zusagen Gottes vor allen Dingen ausmachen. Also er will ein Volk haben, das von Abraham herkommt, und er hat ihnen das Land Kanaan zugedacht. Also, Israel hat keinen Anspruch darauf, dass es vor den Ägyptern gerettet wird. Sie sind ein Volk von Sündern, denen gegenüber Gott in keiner Verpflichtung steht. Dass er ihnen hilft, liegt an seiner unabhängigen Gnade. Unabhängige Gnade heißt so viel wie, Gott muss nichts an nichts anknüpfen, um gnädig zu sein. Er ist gnädig, weil er sich dazu entschlossen hat, gnädig zu sein. Und er hat sich aus freien Stücken dazu entschlossen, diese Gnade in eine Zusage zu gießen, an die sich die Gläubigen dann halten können. Und so wissen wir, Gottes Gnade ist frei, aber durch die Zusage ist sie für uns verbindlich. Wir können sie ergreifen. Epheser 2 wird das im Neuen Testament auch veranschaulicht. Es ist einer der schönsten Texte im Neuen Testament, die Verse machen sehr deutlich, dass es bei uns nicht anders ist im Neuen Bund. Wir werden aus reiner Gnade errettet. Ich lese mal einige Verse. Ihr wart tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir in unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gott will aus Gnade der Gott eines Volkes sein und er rettet sein Volk eben auf diese Weise, damit es ihn von ganzem Herzen loben kann. Wenn wir selbst noch irgendetwas beitragen würden zu unserer Errettung, dann müssten wir in unserem Lob auch immer ein bisschen auf die Bremse treten. Da müssen wir genau gucken, okay, was hat Gott jetzt getan zu meiner Rettung? Dafür werde ich ihm danken. Was habe ich selber getan? Das muss ich schön aussparen. Ne, wo wir dann nichts durcheinander bringen. Wir können Gott für alles danken. Alles, was unsere Rettung betrifft, hat Gott bewirkt. Also er hat Christus aus freien Stücken für uns hingegeben, als Sühneopfer für unsere Sünden. Er selber hat in uns durch das Evangelium den Glauben geschaffen, mit dem wir Jesus empfangen. Auf diese Weise sind wir frei, Gott zu loben, ihn über allen Maßen zu rühmen. So, der vierte und letzte Punkt. Gott erhebt einen Besitzanspruch auf die ganze Erde, um sie seinem Volk zu geben. Mir ist während der Vorbereitung aufgefallen, da hätte ich eine eigene Predigt drüber machen können. Sei es drum. Das ist mir heute auch tatsächlich der wichtigste Punkt, dieser vierte Punkt. Gott erhebt einen Besitzanspruch auf die ganze Erde, um sie seinem Volk zu geben. Kapitel 3, Verse 1 bis 12. Ja. Die Erzählung überspringt hier einen größeren Zeitraum von mehreren Jahren. Also ungefähr mit 40 Jahren ist Mose nach Midian geflohen. Und hier ist er jetzt schon ungefähr 80 Jahre alt. Und er ist Viehhirte. Seit 40 Jahren. Ja, es wird hier wie beiläufig berichtet, er trieb die Herde tief in die Wildnis. Und gemeint ist wahrscheinlich, also er treibt die Herde ein bisschen weiter in die Wildnis hinein als sonst üblich. Der Grund wird nicht genannt. Also möglicherweise hat er gedacht, Mensch, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Weidegründe für meine Herden. Ich guck da mal hin. Ne, das war ja grundsätzlich die Aufgabe des Hirten. Ne? Er musste die Herde immer dahin führen, wo es mutmaßlich was zu fressen gab. Und er kam an den Berg Gottes, an den Horeb. So, und das ist jetzt in der Erzählung überraschend. Weil dieser Berg ist so noch nie erwähnt worden. Und dann wird er noch als Berg Gottes bezeichnet. Irgendwo in der Wüste, wo kein Mensch lebt, wo kein Schild steht, sie betreten hier verbotenes Gelände. Ne? Also Mose denkt auch, ja, ich bin irgendwo im Nirgendwo gelandet. Wir als Leser kriegen schon mal vorweg die Info, das ist jetzt hier das Gebiet, wo der Berg Gottes steht. Horeb ist wahrscheinlich der Name der Landschaft und später wird dann deutlich, da gibt es dann einen Berg, der heißt Sinai. Ja, es handelt sich um den Berg Gottes, weil, wie später deutlich wird, Gott hier in besonderer Weise gegenwärtig ist. Das wird dann sichtbar an dieser Erscheinung, die Mose dann sieht. Für Mose ist das von weitem erst einmal sieht's aus wie ein Feuer. Aber er kriegt dann mit, ja, sieht aus wie ein Feuer, aber wenn es jetzt normales Feuer wäre, würde der Busch ja irgendwann verbrannt sein. Aber irgendwie wird der Busch nicht verbrennt. Es ist irgendwie kein normales Feuer, was er sieht. Er will sich das dann angucken. In Vers 4 ruft Gott ihm dann zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Diese Übersetzung, hier bin ich, klingt ein bisschen fromm. Gemeint ist einfach nur, ja, wer ist da? Nee, es ist nicht schon so ein vorauslaufender Gehorsamsruf von Mose. Hier bin ich, zu tun, was du sagst. Nein. Mose weiß nicht, was los ist und fragt, ja, was ist? Da sagte Gott, tritt nicht näher heran. Zieh dir die Schuhe aus von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Ja, man fragt sich, wo kommt das her? Also heiliger Boden, hier auf der alten Erde, irgendwo und nirgendwo. Und das bleibt heiliger Boden, ne, wenn man dann weiterliest. Vom Berg Sinai wird Gott dann, nachdem die Israeliten ihm die Stiftshütte gebaut haben, von diesem Berg wird er dann in diese Stiftshütte einziehen und dann mit den Israeliten nach Kanaan ziehen. Aber so lange ist das hier der Ort, wo Gott auf dieser alten Erde wohnt. Ja, es ist das erste Mal in der Bibel, also in der Bibel, wenn man in 1. Mose anfängt, ne? Es ist hier das erste Mal nach dem Sündenfall, dass ein Ort ausdrücklich als heilig bezeichnet wird. Also es gibt schon im ersten Buch Mose Orte, die irgendwie besonderen Charakter haben, ne? Als Jakob sich nachts hinlegt irgendwo, erscheint Gott ihm im Traum und Jakob denkt, Mensch, das ist ja hier ein Ort, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist, ne? Und er nennt diesen Ort dann Bethel. Aber das ist etwas anderes als hier. Also diesen Ort Bethel, den kann man betreten und man stirbt nicht. Aber das hier scheint ein Ort zu sein, wenn man den nach Ankündigung Gottes trotzdem betritt, wird man sterben. Der letzte in dieser Weise heilige Ort, an dem Gott wirklich in besonderer Weise mit seiner Herrlichkeit gegenwärtig ist und keine Sünder duldet, ist der Garten Eden. 1. Mose, Kapitel 3, Verse 23 bis 24. Gott, der Herr, schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. Er trieb die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben mit dem flammenden Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Und ganz ähnlich ist hier im brennenden Dornbusch so eine Art, ja, ein Gottesengel mit einem flammenden Schwert gegenwärtig und signalisiert Mose, du kannst hier nicht einfach dieses Land betreten. Mose verhüllt dann sein Gesicht, er kriegt Angst und hat Angst, weiter sich diese Erscheinung anzugucken. Er fürchtet wahrscheinlich, dass er sonst sterben wird. Und dann spricht Gott ihn an. Vers 7. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre frohen Vögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Land in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. So, und Gott kommt jetzt hier, also er macht hier einen kurzen Abriss dessen, was jetzt weiter passieren wird. Also Gott ist hier auf seinem heiligen Berg. Wenn Mose Israel befreit haben wird, wo wird das hinführen? Nicht direkt nach Kanaan, sondern zum Berg Sinai, da wo Gott wohnt. Dort wird er sein Volk empfangen, dort wird er sich ihnen offenbaren, über lange Zeit. Das geht dann los in 2. Mose 19 bis 4. Mose Kapitel 10. Währenddessen haben die Israeliten Gott eine Stiftshütte, ein Königszelt gebaut. Gott wird darin einziehen, unter seinem Volk gegenwärtig sein und mit ihnen dann nach Kanaan ziehen. Und das geht dann, man kann das im Alten Testament dann weiterlesen, also wo sich dann der heilige Ort auf der Erde befindet, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist. Ne? In 2. Mose 40, könnt ihr nachlesen, am Schluss des 2. Mosebuches, da nimmt Gott Wohnung in der Stiftshütte. Und an dieser Stiftshütte, wenn man so will, klebt Gott dann die nächsten 400 Jahre. Also wenn man ungefähr annimmt, 1400 vor Christus hat Gott die Israeliten durch Mose aus Ägypten befreit und hat da den Bund mit Israel geschlossen am Berg Sinai. Dann ist es dann ungefähr 400 Jahre später, dass der König Salomo in Jerusalem für Gott den Tempel bauen lässt. Das wird in 1. Könige, Kapitel 8, dann berichtet, Verse 10 und 11, als die Priester den Tempel wieder verließen, erfüllte die Wolke, die Herrlichkeitswolke, das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und in diesem Tempel ließ Gott dann seine besondere Herrlichkeit und Gegenwart für die nächsten 1000 Jahre wohnen. Also Salomo hat ungefähr 1000 vor Christus oder ein bisschen später, 900. Und 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden, also ungefähr 1000 Jahre Geschichte des Tempels in Jerusalem. Und für die meiste Zeit hat Gott, wenn man so will, in besonderer Weise in diesem Haus gewohnt, mit 70 Jahren Unterbrechung während des Exils im 6. Jahrhundert. Der Berg, auf dem der Tempel, das Haus Gottes stand, wurde umbenannt, bekam den Namen Zion, Berg Zion. Das war nun der Berg, auf dem Gott wohnte. Und der Berg Zion wurde zum Symbol für den Anspruch, den Gott erhob, am Ende die ganze Erde für immer in Besitz zu nehmen und alle Völker zu regieren. Jesaja 2. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen hinauf zum Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist, was er sagt, wollen wir tun. Ja, vom Berg Zion in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Und das findet dann im neuen Bund eine wunderbare und für manche überraschende Erfüllung. Hier nimmt Gott unter uns Wohnung, indem er selbst Mensch wird, in seinem Sohn Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und schlug sein Zelt unter uns auf. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn, der vom Vater kommt, sie besitzt. Und ein Kapitel später, da ist Jesus in einer Auseinandersetzung mit Schriftgelehrten und er sagt ihnen, reißt diesen Tempel ab. Und die denken, Jesus würde vom Tempelgebäude sprechen, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dann erklärt uns Johannes, was Jesus damit meinte. Er meinte mit dem Tempel seinen eigenen Leib. Also Gott begehrt es so sehr, unser Gott zu sein, so innig mit uns verbunden zu sein, dass er selber ein Mensch wird und in diesem Menschen unser wahrer Tempel Gottes ist. Deswegen suchen wir im Neuen Bund nicht nach irgendwelchen Orten oder Gebäuden, um dort Gottes Gegenwart zu finden. Diese Zeit ist vorbei. Wenn wir im Evangelium Menschen zur Umkehr rufen, wir rufen sie nicht an irgendeinen Ort, wo sie hinkehren sollen, sondern wir rufen sie dazu auf, da wo sie auch sind, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Das ist beim Apostel Paulus zum Beispiel so eine Bezeichnung. Worauf kommt es an in der neuen Schöpfung? Es kommt darauf an, in Christus zu sein. In Christus ist der ganze Raum, der ganze Ort der neuen Schöpfung. Hier ist neues Leben, Vergebung der Sünden. Zum Schluss die Vollendung, Offenbarung 21. Da beschreibt der Evangelist: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron Gottes her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst wird bei ihnen sein als ihr Gott. Also das ist unsere Bestimmung, das macht den Sinn unseres Lebens aus. Gott will unser Gott sein. Er braucht uns nicht. Aus reiner Liebe und Barmherzigkeit hat er uns das zugesagt. Er will unser Gott sein. In Ewigkeit. Und nicht nur mal eben so. Er will mit uns eine Gemeinschaft haben, die unser Vorstellungsvermögen sprengt. Das wird wieder an Jesus deutlich. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. In Jesus begegnet uns Gott und in Jesus begegnen wir Gott. Hier kommt Gott mit seinem Volk auf eine Weise zusammen in Ewigkeit. Es ist Wahnsinn. Das macht die Qualität unseres ewigen Lebens aus. Im ewigen Leben. Warum freuen wir uns darauf? Wir freuen uns darauf, weil wir den immer mehr kennen werden, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Ich schließe mit Johannes 17, Vers 3. Da sagt Jesus: Das aber ist das ewige Leben. Darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen.